digitale Souveränität. Ja, das ist momentan das Top-Thema. Und der SAP-Vorstand Christian Klein, ja, der bringt es auf den Punkt. Er fragt nämlich, warum bei diesem Thema immer nur über Souveränität auf der Infrastrukturebene geredet wird. Also wird geredet über den Bau von Rechenzentren oder auch KI-Gigafactories, aber nicht auch über Souveränität auf der Softwareseite. Ja, er sagt zu Recht, hier auf der Softwareseite findet die Wertschöpfung statt, die letztlich auch für den Unterschied in Sachen Wettbewerbsfähigkeit sorgt. Zitat Ende. Und damit hat er ja vollumfänglich recht. Die Frage ist aber, wie will er als Softwarehersteller allein Souveränität in der Praxis bei Unternehmen umsetzen? Denn Fakt ist ja auch, digitale Souveränität, die beginnt gleich beim Standort, wirkt aber erst durch Rechtsklarheit, Betriebskontrolle und das ist ganz wichtig, technologische Unabhängigkeit über den gesamten IT-Stack. Ja, und darüber, da möchte ich heute mit jemandem reden, der das ganz genau weiß. Ja, mein Name ist Sven Hansel und beim heutigen Foundry Tech Talk möchte ich am Beispiel RISE with SAP erklären, wie das Ganze funktioniert. Und das mache nicht ich, sondern viel besser kann das Uwe Birkenhauer, Leiter des SAP Portfolio Managements bei der T-Systems. Der weiß nämlich, wie Souveränität definiert, gemessen und betrieben werden kann, von Daten über Betriebs- bis zur technologischen Souveränität. Und außerdem besprechen wir, ja, warum die Souveränität erst dann greift, wenn sowohl die SAP als auch die Non-SAP-Systeme mit einem Cloud Operating Model auf Basis, auch entscheidend, einheitlicher SLAs durchgängig abgebildet werden. Und dazu begrüße ich recht herzlich den lieben Uwe Birkenhauer. Hallo Uwe.
Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder sehr gerne. Der heutige Podcast, dem haben wir den Titel gegeben, Entscheiden statt Ertragen. Wie Unternehmen ihre SAP-Souveränität zurückgewinnen. Eingangsfrage, Souveränität ist wichtig, hat ja Christian Klein auch erkannt, auch auf der Software-Ebene, oder?
Absolut. Souveränität ist leider überall wichtig, nicht nur auf der Software-Ebene. Von daher gebe ich dem Christian Klein absolut recht. Aber die Infrastruktur, der Ort, wo das Ganze betrieben wird, der Rechtsrahmen, der gilt, das ist auch alles wichtig. Es ist also tatsächlich nicht nur die Software. Und von daher muss man Souveränität immer ganzheitlich betrachten. Und deswegen sind wir auch heute hier. Deswegen auch die Idee, das eben auch so ein bisschen über den SAP-Tellerrand hinaus zu betrachten, damit man verstehen kann, was Souveränität letztendlich bedeutet. Und du hattest es ja in deinem Eingangsstatement schon gesagt, wie ist die Definition von Souveränität? Das Spannende ist, es gibt gar keine einheitliche Definition von Souveränität. Es gibt also so mehrstufige Modelle, dass man sagt, es gibt eine technologische Souveränität, es gibt eine operationale Souveränität, es gibt eine Souveränität von der Lokation her, also von da, wo die Daten sich befinden. Aber manche Modelle sind vierstufig, manche sind sogar fünfstufig. Grundsätzlich muss man sagen, Souveränität kommt immer dann zusammen, wenn man in der Lage ist, selber zu bestimmen, wer auf seine Daten zugreift und jemand, der da nicht drauf zugreifen soll, das auch entsprechend verwehren kann. Und das ist eine sehr, sehr einfache Definition, das gebe ich gerne zu. Aber das sind so die wesentlichen Punkte.
Ja, wir haben es ja gesagt, entscheiden statt ertragen. Jetzt wollen wir uns heute ja besonders mal der RISE-Transformation annähern. Das ist ja ein Thema in ganz, ganz vielen Unternehmen, die SAP im Einsatz haben. Und da hattest du mir mal gesagt, ja, da müssen Unternehmen bereits ganz am Anfang kritische Fragen klären, weil danach gibt es keinen Weg mehr zurück. Erstmal grundsätzliche Frage, warum nicht?
Weil die SAP in ihrer aktuellen Strategie einen ganz klaren Weg in Richtung Cloud verfolgt. Und das ist aus heutiger Sicht eine Einbahnstraße. Ob das irgendwann mal wieder anders wird, vermag ich nicht zu sagen, aber aus heutiger Sicht ist das eine ganz klare Einbahnstraße. Also SAP sagt, die Zukunft liegt in der Cloud und es gibt viele gute Argumente, die dafür sprechen, gar keine Frage. Das heißt also, wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat, dann gibt es heute keinen Weg zurück in die, wie wir sagen, On-Premise-Welt. Das heißt also in SAP-Systeme, die man selber bei sich betreibt oder die man von irgendeinem Dienstleister betreiben lässt, der eben kein Cloud-Anbieter ist.
Wie souverän aus deiner Sicht muss denn die zukünftige Cloud-Lösung sein, die die Unternehmen da im Einsatz haben? Gibt es da Workloads, wo man, jetzt mal um das Beispiel zu bringen, von der Souveränität höchste Souveränität sozusagen walten lassen muss? Und bei welchen Workloads reicht dann auch im Umkehrschluss ein niedriger Souveränitätslevel aus?
Ja, das ist eine gute Frage und die typische Beraterantwort wäre, es kommt darauf
an.
Genau. Also das hängt tatsächlich sehr, es gibt Workloads, da ist es, glaube ich, relativ klar. Zum Beispiel alles, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat, da sind die Schutzbedürfnisse in der Regel hoch. Dann kommt darauf an, was man für ein Unternehmen ist. Wenn man jetzt noch irgendwie Beamtengesetz unterliegt, dann hat man noch mal höhere Anforderungen an die Personaldaten. Aber es kann durchaus auch für jedes Unternehmen unterschiedlich sein, wo es seine Schwerpunkte setzt. Es gibt zum Beispiel Unternehmen in der Automobilindustrie, für die sind ihre Preislisten das absolute Geheimnis. Und die können und dürfen wirklich auch nur auf Plattformen liegen, von denen alle überzeugt sind, die sind sicher, die sind souverän. Und deswegen muss man eben bei jedem Unternehmen am Anfang überlegen, welche Workloads sind die kritischen. Das kann sich auch ändern, ne? Also wir haben ja momentan gerade eine Situation, wo Unternehmen, Energieversorger, Transportunternehmen, die bis vor wenigen Monaten ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, machen konnten, was sie wollten, aber die keiner besonderen Rechtsprechung da unterlagen, die aber zu den Kritis-Unternehmen, also der kritischen Infrastruktur gehören, in der aktuellen Situation, wo es eben darum geht, Deutschland verteidigungsfähig zu halten, Deutschland vielleicht auch aus der Abhängigkeit von anderen Anbietern zu lösen, dass man eben dort auch andere Dinge berücksichtigen muss als vielleicht einen möglichst günstigen Preis oder eine möglichst hohe Verfügbarkeit, dass man solche Fragen absolut berücksichtigen muss. Und bei allen Unternehmen muss man sich halt jeweils die Frage stellen. Und man kann durchaus entscheiden, also unser großer Kunde, die Deutsche Telekom, macht das auch so in ihrem RISE-Projekt, dass sie gesagt haben, es gibt Workloads, die müssen auf einer souveränen Private Cloud liegen. Die können wir auf keinen Fall auf einer Cloud liegen, wo wir nicht hundertprozentig den Zugriff garantieren können. Und es gibt Daten, da ist es nicht so kritisch, da können wir das machen. Und da nutzen wir auch die Vorteile, die uns diese Plattformen in ihrer Flexibilität, in ihrer Skalierbarkeit zur Verfügung stellen. Also wie gesagt, nochmal, kommt darauf an, muss man sich am Anfang überlegen. Und wenn man diesen Schritt einmal gegangen ist Richtung Cloud, dann kann man das zwar noch verschieben. Also je nach Bedürfnissen kann man dann auch Sachen von einer nicht souveränen Cloud in eine souveräne Cloud und umgekehrt. Das kann man hinterher noch verändern. Mhm. Aber so der Weg zurück in die On-Premise-Welt, der ist zumindest aus der SAP-Strategie heute nicht möglich.
Das ist ein guter Punkt, Uwe, den du ansprichst. Die im Umfeld dann von SAP RISE kompatible Private Cloud. Ich lerne ja immer dazu, mache das auch schon ein paar Jährchen. Ich komme nur aus der Zeit, da sprach man von Application Service Providing. So, da gab es auch noch jede Menge Individualsoftware. Dann hieß es, es geht auch in die Public Cloud, die ist genauso sicher. Aber du sagst explizit jetzt eine kompatible Private Cloud, also nicht Public. Warum?
Weil die Public Clouds, die wir heute haben, muss man neidlos anerkennen, amerikanische Plattformen sind. Ne? Da sind die Plattformen Amazon Web Services, die Azure Cloud von Microsoft und die Google Cloud Plattform. Das sind tolle, super leistungsfähige Plattformen, die aber der amerikanischen Rechtsprechung unterliegen. Und wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, dann stellt man also leider fest, dass die amerikanische Rechtsprechung und die europäische Datenschutzgrundverordnung sich diametral widersprechen. Also der Cloud Act der amerikanischen Regierung im Zweifelsfall den Zugriff auf Daten erlaubt, die auch im Ausland liegen. Und die europäische Datenschutzgrundverordnung, die genau das verhindert, die sind nicht übereinzubringen. Und wenn man dann ganz sicher gehen will, dass man eben nicht von einem Unternehmen betreut, betrieben wird, was irgendwann vor diesem Dilemma steht, sich entscheiden zu müssen, gilt die Datenschutzgrundverordnung oder gilt der Cloud Act, dann bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als dieses Dilemma dadurch aufzulösen, dass man von vornherein einen Anbieter wählt, der dieses Problem eben nicht hat. Und da sind wir genau an dem Punkt, die Public Cloud Plattformen als amerikanische Plattformen stehen immer vor diesem Problem. Und wenn man jetzt eine Plattform nimmt, die aus Europa kommt, die aus Deutschland kommt, da gilt deutsches Recht, da gilt die europäische oder die deutsche Datenschutzgrundverordnung, da hat man das Problem nicht.
Ihr sprecht ja bei T-Systems in dem Zusammenhang davon, dass es, das finde ich ganz richtig, diese Unterscheidung, eben kein Standardisierungsdogma gibt, sondern man muss als Unternehmen da eine Workload-Klassifizierung nach Risiko, Regulierung und Business-Kritikalität vornehmen. Jetzt stelle ich mir ein Unternehmen vor, die machen drei Töpfe auf und wissen dann vielleicht auch noch nicht mal weiter bei jedem Fall. Wie sieht denn, Uwe, diese Klassifizierung in der Praxis aus? Wie könnt ihr da unterstützen, dass ich genau weiß, welche Daten in welches Töpfchen gehören?
Das ist ein klassisches Beratungsprojekt, was idealerweise vor einer RISE-Transformation durchgeführt wird, wo man sich nicht nur die Kritikalität der Workloads anguckt, wo man sich auch die Geschäftsstrategie anguckt, wo man sich auch anguckt, gibt es vielleicht irgendwelche Tochterunternehmen im Ausland, gibt es irgendwelche Expansionspläne oder Abspaltungspläne. Das sind alles Sachen, die man berücksichtigen sollte im Vorfeld eines RISE-Projektes. Das muss man ganz klar sagen. Ein RISE-Projekt ist in jedem Fall eine große Nummer. Also, dass man sagt, das ist, man unterschreibt den Vertrag und dann kriegt man alles aus der Hand der SAP aus einem Vertrag. Das stimmt aus einem sehr engen Blickwinkel der SAP, aber im Großen gesehen ist ein RISE-Projekt eine ziemlich gewaltige Herausforderung für Unternehmen. Und das ist auch der Grund, warum es viele Bestands-SAP-Kunden gibt, die diesen Weg bisher noch nicht eingegangen sind oder noch nicht abgeschlossen haben, weil man wirklich einfach sehr, sehr viele Dinge berücksichtigen muss. Und ein Punkt unter vielen anderen ist, dass man sich anguckt, welche meiner Workloads, welche meiner Daten unterliegen welchen Schutzbedürfnissen und wie kann ich das am besten lösen. Natürlich ist es auch immer ein Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man auch sagen, oder ein Preis. Ja. Ein Preis-Qualität-Verhältnis, wie man das auch immer sehen will. Ich muss nicht alles auf eine souveräne Cloud packen. Das würde natürlich alles vereinfachen. Ich hätte alles zusammen, ich hätte alles auf einer Plattform. Aber Souveränität bedeutet ja auch, das Ganze wird in Deutschland betrieben. Das Ganze, die Daten liegen in Deutschland und das ist möglicherweise durch den Mix der Arbeitskräfte, die daran arbeiten, dann teurer, als wenn ich sage, das ist eine Plattform, die kann auch irgendwo von Offshore-Mitarbeitern betrieben werden. Also das muss man schon alles gegeneinander abwägen. Und wie gesagt, Beratung ist da ganz wichtig. Man sollte sich dort auf jemanden verlassen, der das schon ein paar Mal gemacht hat, der dort auch die entsprechende Expertise mitbringt. Und muss ich ganz klar sagen, also es ist nicht nur Eigenwerbung, sondern man muss ganz klar sagen, also es gibt viele Kunden, die das versuchen, das selber zu machen, die dann aber sehr viel Lehrgeld zahlen. Und die von vornherein sagen, wir setzen da auf einen starken Partner, die sind in der Regel im Ende günstiger und auch risikoärmer unterwegs.
Das heißt, die gute alte Data Governance in Grundzügen reicht da nicht?
Das reicht deswegen nicht, weil Data Governance möglicherweise verschiedene Antworten erfordert. Also die Daten haben halt unterschiedliche Anforderungen an ihre Sicherheit und entsprechend sind meine Antworten andere. Ich muss dann entscheiden, welcher Teil ist auf jeden Fall so sensibel, dass das die Private Cloud oder eine souveräne Cloud sein muss und welcher Teil kann dann eben entsprechend public dazu genutzt werden. Und diese Kombination, die muss ich mir halt genau überlegen. Das ist also mehr als was Data Governance normalerweise macht.
Ist ein guter Punkt. Und noch eine Anschlussfrage, Uwe. Du hattest es eben auch gesagt, die Möglichkeit, dass man auch wieder Daten zurückbringt in ein anderes Töpfchen, das heißt Souveränität entscheiden statt ertragen, Entschuldigung, nicht verwalten, ich bin zu sehr im Behördendeutsch unterwegs, entscheiden statt ertragen ist ja auch das Thema. Ich möchte auch als Unternehmen, als in Zukunft als Unternehmen und Organisation eben entscheiden können. Also Flexibilität ist da auch ein Punkt, ein wichtiger?
Absolut. Also wir erleben das ja gerade, dass sich die Anforderungen auch radikal ändern. Also vor Wann ging das los mit RISE? Also gut, es gibt seit 21. Da wurde das gelauncht. Da ging es einfach erstmal darum, wo habe ich denn den höchsten Skalierungseffekt? Da hat die SAP gesagt, die erste Plattform, mit der wir das anbieten, ist Microsoft Azure. Kurz danach kam dann AWS, also Amazon Web Services. Und da ging es vor allen Dingen darum, wo habe ich die höchste Verfügbarkeit? Wo kann ich am schnellsten mitwachsen? Deswegen hat sich SAP ja auch ganz klar für diese Plattform entschieden, weil dieses Wachstumspotenzial, was dort benötigt wird von der Infrastrukturseite, das hätte die SAP mit eigenen Rechenzentren oder auch mit kleineren Partnern gar nicht stemmen können. Von daher haben sie sich ganz bewusst für die großen Partner entschieden. So, dann hat sich die Weltsituation erheblich verändert und mittlerweile haben wir zwar immer noch die Eigenschaften der großen Plattformen, dass sie tolle Services bieten, dass sie unheimlich flexibel sind, dass wir aber durch die angespannte Situation zwischen der einen Seite des Atlantiks und der anderen Seite des Atlantiks einfach auch nicht mehr sicher sein können, ob uns das nicht irgendwann auf die Füße fällt. Ja, wie gesagt, also die Rechtsprechung widerspricht sich dort an der Stelle. Das ist soweit bisher gut gegangen, aber es kann halt keiner sagen, wie das weitergeht. Und jedes Unternehmen hat, abgesehen davon, dass es natürlich auch ein extremer Reputationsverlust wäre, wenn irgendwann rauskäme, also es haben irgendwelche Behörden auf Unternehmensdaten deutscher Unternehmen zugegriffen, wenn dagegen jemand klagt, hat man eben auch zusätzlich noch die Gefahr, das Risiko, dass man bis 4% seines Jahresumsatzes als Strafe zahlen muss. Also das sind auch durchaus monetäre Risiken zusätzlich zu dem Reputationsverlust und natürlich auch zu dem potenziellen Schaden, den man dadurch erleidet, dass jemand Daten einfach abzieht und dann Unbefugten zur Verfügung stellt. Also wir haben zum Beispiel Kunden, für die ein Hosting auf einer Private Cloud deswegen notwendig ist, weil die sagen, unsere Betriebsgeheimnisse, die sind so speziell, aber so geheim, wenn die irgendwann mal irgendjemand rauskriegt, also wie das Coca-Cola-Rezept, ganz einfach gesagt, dann sind wir weg vom Fenster. Und deswegen wollen wir dieses Risiko nicht eingehen.
Das will ja niemand. Uwe, guter Punkt, den du angesprochen hast. Vor ein paar Jahren waren es da schon die ersten RISE-Kunden und war ich ja selbst auch dabei, die gesagt haben, wir gehen ganz klar die Strategie mit dem Partner XY. So, jetzt ist das hast du auch angesprochen, das ist ja wirklich mitunter eine dramatische Diskussion um diese Souveränität, die ist deutlich jünger. Was machen denn jetzt die Unternehmen, die sich, das muss man ja so sagen, sich an einen Hyperscaler, an einen einzigen Hyperscaler geklammert haben, die Reise mit RISE schon angetreten haben? Was müssen die machen? Die Reiseroute justieren oder eine Kehrtwende machen? Wie ist denn den Unternehmen zu helfen? Das ist nicht selten, hört man ja, die wirklich ganz fokussiert mit einem Hyperscaler, vielleicht noch mit einem zweiten maximal, diese Reise angetreten haben.
Das ist eine echt gute Frage. Also es gab ja auch lange Zeit gar keine Alternative. Ne? Es gab ja gerade im RISE-Kontext eigentlich nur die beiden oder die drei großen Hyperscaler-Plattformen als Zielplattformen. Die SAP hat eigene Rechenzentren, wo sie dann in Ausnahmen auch Workloads in Deutschland betrieben hat. Aber im Großen und Ganzen gab es nur diese drei Optionen. Und man kann nur hoffen, dass die Unternehmen, die diese Reise angetreten sind, sich diese Frage vorher gestellt haben und sie für sich so beantwortet haben, dass das passt und nicht gesagt haben, das wird schon irgendwie gut gehen. Ja, ansonsten müsste man sagen, okay, also wenn die Unternehmen diesen Weg eingeschlagen sind und oder diesen Weg eingeschlagen haben und jetzt quasi da auf Risiko gesagt haben, das wird schon irgendwie klappen, müsste man sehen, was man mit denen macht und wie die sich positionieren. Also prinzipiell gibt es, wenn man den RISE-Weg eingeschlagen hat und in einer der Editionen, die dort möglich sind, unterwegs ist, ist es nicht so einfach, daraus zu wechseln. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist was man sich vorher überlegen muss. Also Unternehmen, die auf der Reise sind, die können jetzt wirklich nur gucken, ob das, was sie sich da überlegt haben, ob das für ihre Sicherheitsbedürfnisse ausreicht. Und wenn nicht, ja, dann muss man jetzt gucken, ob man das nachjustieren kann. Aber das ist kein Selbstläufer.
Wenn ich Augen zu und durch, dann besser den Partner anrufen, oder? Da muss man ja der Realität ins Gesicht schauen.
Genau. Also vor allen Dingen, wir nochmal analysieren, hat sich die Situation verändert, ist dort Handlungsbedarf? Und wenn da Handlungsbedarf ist, dann muss man was tun. Also es ist heute ist es einfacher, ne, weil es eben Optionen gibt. Kann ich ja sagen, ne? Also wir sind Rice Premium Supplier. Wir bieten das Rice-Modell im Namen der SAP auf einer Private Cloud in Deutschland an. Also es gibt tatsächlich Alternativen, dass man neben den Hyperscalern eben auch eine deutsche oder europäische Private Cloud verwenden kann. Das gibt es aber erst seit Anfang 24. Aber wir haben viele Rice-Kunden, die uns wirklich auch regelrecht erleichtert gesagt haben, endlich gibt es sowas. Da haben wir drauf gewartet, weil wir hatten genau dieses Problem. Wir wollten eben uns da nicht in die Abhängigkeit begeben. Und jetzt, wo das möglich ist, können auch wir den Weg Richtung Rice gehen.
Und nicht nur das. Denn du hast auch mal gesagt, Uwe, wirkliche Souveränität entsteht erst dann, wenn sowohl SAP als auch Non-SAP-Systeme mit einem Cloud Operating Model auf Basis einheitlicher SLAs durchgängig abgebildet werden. Warum?
Weil Souveränität eben ja nicht an einer Systemgrenze endet, ja, sondern es geht insgesamt darum, was liegt an rechtlichen Rahmenbedingungen, technologischen Rahmenbedingungen, an Betriebsrahmenbedingungen hinter meiner IT. Deswegen macht es Sinn, das durchgängig und ganzheitlich zu betrachten. Was nützt mir eine Insel der Souveränität in meiner IT, wenn die Daten dann über irgendwelche Systeme gehen, die dann entsprechend angreifbar sind? Von daher macht es absolut Sinn, Souveränität als ganzheitliche Aufgabe über den SAP-Stack hinaus zu verstehen und auch zu implementieren.
Okay. Ihr sagt ja auch, völlig unabhängig von den Systemen, ihr habt eine differenzierte Workload-Klassifizierung, haben wir ja schon drüber gesprochen, und auch flexible Cloud-Betriebsmodelle. Da findet ihr dann für die Unternehmen den optimalen Souveränitätsgrad für jede Anwendung. Ich habe ja schon von dir erfahren, die klassische Tante Data Governance, um das mal salopp zu formulieren, die greift nicht mehr. Wie geht ihr da konkret vor? Wie sieht euer Fahrplan aus, wenn ihr mit Unternehmen sprecht und sagt, so, wir schauen uns das jetzt mal an und schauen mal ganz konkret, wie wir da ja die Souveränität eurer Workloads, eurer Systeme ändern müssen. Wie läuft das ab?
In einem klassischen Beratungsansatz. Unsere Berater gehen dann zu den jeweiligen Unternehmen und gucken sich die Struktur der Geschäftsprozesse an, gucken sich die Daten an. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, es ist für die Unternehmen durchaus unterschiedlich, wo ihre höchsten Schutzbedarfe liegen. Das kann im einen Unternehmen die Produktionsdaten sein, es können im anderen die Kundendaten sein, im dritten sind es die Personaldaten, im vierten sind es die Einkaufsdaten. Und deswegen kann man das gar nicht so über einen Hut scheren. Man kriegt aber relativ schnell raus, je nachdem, was das Unternehmen macht und wie es auch so in Englisch würde man sagen, in der Competitive Landscape dasteht, also wie es so auf dem Markt agiert, wo es agiert, wo so seine Knackpunkte sind. Ist das Unternehmen Teil eben der kritischen Infrastruktur? Ist es Teil der öffentlichen Hand? Und dann gibt es schon gewisse Indizien und Indikatoren, die darauf hindeuten, hier muss man spezielle Anforderungen erfüllen. Oder eben kann man sagen, okay, das reicht, wenn man hier vorsichtig ist, aber das geht auch mit einer öffentlichen Plattform wie einem der Hyperscaler.
Ich versetze mich jetzt mal in die Rolle, in die Lage von Unternehmen, die vielleicht den Fehler, kann man ja sagen, begangen haben, nur auf einen Hyperscaler zu setzen. So, da gibt es auch Leute, das habe ich auch schon gehört, naja, lass mal einen anderen Präsident in den Vereinigten Staaten beispielsweise anfangen und die Lage sich wieder beruhigen, dann sehen wir mal weiter. Aber mal aus deiner fachlichen Sicht, ist diese Souveränität ein kurzes Strohfeuer? Oder ist es wirklich ein Dauerbrenner, mit dem sich also Unternehmen mittel- bis langfristig wirklich ernsthaft beschäftigen sollten?
Super Frage. Aus meiner Sicht Ich sage das jetzt mal ganz böse, haben wir das total verschlafen über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ja, also es ist doch bezeichnend, dass die drei Plattformen, die eigentlich als erstes in Frage kommen, wenn man Computer-Workloads betreiben lassen will, drei amerikanische Plattformen sind und nicht mindestens eine europäische. Ja, also von daher ist diese Frage, glaube ich, wir kriegen einen anderen Präsidenten in Amerika, die ist völlig zweitrangig. Wichtig ist, dass wir uns in Europa Gedanken machen, wie können wir uns aus dieser Unabhängigkeit lösen. Und du erinnerst dich an die Definition, meine Definition von Souveränität, dass es eben darum geht, selber zu entscheiden, wer auf Daten zugreifen kann. Und das erreiche ich ja wirklich nur, wenn ich mich auch unabhängig mache. Also von daher glaube ich, uns sind jetzt unsanft die Augen geöffnet worden. Es ist noch kein Sand reingestreut worden, um in dem Bild zu bleiben. Aber es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir als Europa unabhängig werden von anderen Technologien. Und da ist es egal, ob das jetzt Hyperscaler-Plattformen sind. Wir haben das große Glück, dass wir ja mit SAP einen deutschen Anbieter haben, der Weltmarktführer für ERP-Systeme ist. Also von daher, da an der Stelle können wir schon mal einen grünen Haken setzen. Aber an allen anderen Sachen, wenn man mal ganz ehrlich ist, da müssen wir noch wirklich arbeiten. Ja, wir haben keine Hyperscaler-Plattformen. Wir sind, was Chip-Produktion angeht, auch deutlich zurück hinter anderen Regionen in der Welt. Und da muss ich ganz klar sagen, die Diskussion zum Thema Souveränität sollte dazu führen, dass Europa insgesamt unabhängiger wird von Technologien aus anderen Ländern.
Hervorragend. Damit hast du den Titel auch richtig erweitert. Entscheiden statt ertragen, wie Unternehmen ihre SAP-Souveränität zurückgewinnen, ganz klar durch Unabhängigkeit. Und das kann ich jetzt auch jedem und jeder sagen, die mich danach fragen demnächst, wie beurteilst du denn die Souveränität? Habe ich gesagt, ja, ich habe da ein Fachgespräch geführt mit jemandem, der sich damit auskennt und der sagt, durch den Gang oder den Versuch, mehr Unabhängigkeit anzustreben auf einer gesamt- oder ganzheitlichen Ebene. Uwe, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und ich glaube nicht nur interessant für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die SAP im Einsatz haben, sondern auch insgesamt eine nicht kleine IT-Infrastruktur. Da war auch für diejenigen etwas dabei. Ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Foundry Tech Talk und bleiben Sie uns gewogen.